ihren, ihr Abitur abgelegt. Und natürlich war der Zweite Weltkrieg wie für die ganze Generation das prägende Ereignis gewesen. Die ersten Schreibversuche waren Kurzgeschichten Anfang der 50er Jahre. Sie absolvierte eine kauffrauliche, sagen die emanzipatorisch angehauchten Menschen heute, Lehre als Steno-Sekretärin, war dann als Zeitungsredakteurin tätig und Reporterin. Herr Braun wurde 1928 geboren in Wismar, aufgewachsen in Königsberg, Ostpreußen, machte ebenfalls Abitur, Stendal, ebenfalls im Zweiten Weltkrieg natürlich als prägendes Ereignis, er war als Flakhelfer und Kanonier eingesetzt und erlebte also den Zusammenbruch des Hitlerregimes als Uniformträger mit.
Da hat er sich schon weggeschmissen.
Dann oder war so, ja, schon, war vielleicht besser. Anfang der 50er Jahre schrieb er Dramen, war als Apothekenhelfer und Journalist tätig, auch als Feuilleton-Redakteur. So, dann geht es langsam los, das erste Gemeinschaftsprojekt. Wurde in der Berliner Zeitung abgedruckt und eine Kurzgeschichte. Weiterhin Abenteuerheften im Verlag Neues Leben. Mhm. Freiberuflich tätig ist die Johanna seit 1953 und der Herr Braun seit 1954 und seit 1951 sind sie verheiratet. 1958, 59 war dann wohl die erste Buchausgabe. Erzählung Gefangene im Aufbauverlag. Es ging um Erlebnisse aus dem Zweiten Weltkrieg und um Gewissenskonflikte Jugendlicher. 1969 die Kurzgeschichte Die Nase des Neandertalers.
Das war
ein Sammelband von Kurzgeschichten. Als größten künstlerischen Erfolg betrachten beide die Kurzgeschichte Lurcho, die 1989 den Deutschen Kurzgeschichtenpreis bekommen hat und diese Erzählung wurde urgesendet im Westdeutschen Rundfunk, oder?
Ja, und zwar im Februar dieses Jahres.
Februar dieses Jahres und als zweiten großen Erfolg der x-mal vervielfachte Held, was 1985 den Fantastikpreis der Stadt Wetzlar bekam. Und oder auch ein sehr großer Erfolg im In- und Ausland war der Irrtum des großen Zauberers und dieser war wohl kommerziell das Flaggschiff. Die Übersetzungen, die vorliegen, beziehen sich auf die Bücher von Unheimlicher Erscheinungsraum auf Omega 11 und der Irrtum des großen Zauberers. In überwiegend europäischen Sprachen, nehme ich mal an. So, das zur Vorstellung. Wollte ich zunächst erstmal so ungefähr einen Abriss geben, was wir uns überlegt haben, was wir machen. Der erste Teil soll also das Werk der beiden Autoren vorstellen und ein bisschen hinterfragen. Umfasst so circa eine halbe Stunde ungefähr. Dann machen wir eine Lesung, circa 20 Minuten aus dem dritten Teil der Pantermann-Trilogie. Und als viertes dann nochmal eine Gesprächsrunde, was kann, was soll Literatur zum Selbstverständnis der Autoren mit Fragestellungen, wenn die auftauchen aus dem Publikum, könnte gestellt werden. So, dann fangen wir an mit dem ersten Komplex, also zum Werk der Autoren. Diejenigen, die sie hier gelesen haben, wissen das natürlich. Die jetzt dazukommen, wissen das möglicherweise nicht, dass sie relativ spät zur Science Fiction kamen und vorher eigentlich mehr andere Sachen geschrieben haben. Können Sie mal aus heutiger Sicht so was dazu sagen, wie Sie Ihr Frühwerk betrachten?
Ja, das würde ich sagen, es wäre experimentell. Eine Auseinandersetzung mit den gegenwärtigen Ereignissen, wobei man sehr schnell merkte, dass diese Auseinandersetzung nicht mit der konsequenten Schärfe oder mit der künstlerischen Intensität geführt werden konnte, wie sie für eine Literatur notwendig ist. Und da waren wir natürlich auf Suche nach künstlerischen Ausdrucksformen, die uns die Möglichkeit geben, die Wahrheit zu schreiben. Das heißt natürlich die künstlerische Wahrheit. Damit möchte ich nicht sagen, dass das, was wir vorher geschrieben haben, gelogen war. Nein. Aber vielleicht wird Ihnen das auch aufgefallen sein, bei allen Werken, auch des, sagen wir mal, gerade des sozialistischen Realismus, ist irgendwie immer ein Haken dabei. Die Themen werden angegangen, sie steigern sich künstlerisch und dann aber biegt etwas um. Es stimmt etwas nicht oder wird was weggelassen, ja? Und die künstlerische Wahrheit, die nicht gleichzusetzen ist mit der mimetischen, mit der, auch nicht mit der politischen, die kommt dabei zu kurz. Und an diesen Dingern, an diesen ganzen Werken, und das wird wahrscheinlich sich in den nächsten Jahren zeigen, an der ganzen sozialistischen Gegenwartsliteratur ist irgendwas dran, was nicht stimmt. Ja, das kann man natürlich nicht immer direkt beweisen, aber es stimmt irgendwie nicht. Man kann nicht voll die Geschichte auserzählen. Man kann sie nicht bis zum bittersten Ende bringen. Nicht zuspitzen, so wie man es in seinen künstlerischen Vorstellungen hatte. Ja? Und nur Werke, die die Zeit vorher, die Nazi-Zeit behandelten, da gibt es eine ganze Menge, die künstlerisch gelungen sind. Das betrifft auch am auffälligsten die DEFA-Filme, die am besten waren, wenn sie sich mit der faschistischen Vergangenheit auseinandersetzten. Wenn sie aber mit der Gegenwart arbeiteten, dann waren sie, ich würde sagen, bruchstückhaft. Da fehlte etwas, bis auf die Filme, die nicht kommen durften. Etwa Spur der Steine, ja. Und wir suchten also nach Ausdrucksmöglichkeiten, die es uns gestatten würde, die volle Wahrheit zu bringen. Da kamen wir auf die Fantastik, ja, und merkten auch, dass durch die fantastischen Mittel die Literatur große Möglichkeiten hat, größere Möglichkeiten hat als die sogenannte normale oder realistische. Ja. Und es gibt dann auch den Augenblick, wo man sagen kann, dass Fantastik und Realismus gar keine Unterschiede mehr machen, dass sie sich vermischen. Und es sollte auch zu denken geben, dass zum Beispiel einer der bedeutendsten Autoren auf diesem Gebiet, vielleicht der Weltautor, nämlich Orwell, Reporter war, der ganz nüchtern herumreiste und zum Beispiel die Lage der Arbeiterklasse in seinem Buch Der Weg nach Wegenpier studierte oder der genau schilderte in seinem Katalonienbuch, wie es in Spanien zuging. Das sind Bücher, in denen nicht ein Funken Fantastik oder SF drin ist. Das sind recherchierte Reportagen. Und zwischen dieser recherchierten Wirklichkeit und der Fantastik existiert irgendwie doch ein Zusammenhang. Ja? Und das ist auch kein Zufall, dass wir zum Beispiel sehr gerne Reportagen schreiben. Ja? Ganz nüchterne Berichte. Es hat mir sogar, ich habe mal, wie schon gesagt wurde, bei der Zeitung gearbeitet und es hat mir auch Spaß gemacht und würde mir auch heute noch Spaß machen, so etwas Simples zu schreiben wie den Marktbericht, ja, wie die Preise sind und wie die sich bewegen. Ja. Und das kann, wenn man es jetzt übertragen sieht, sogar mal recht fantastisch sein. Ja, und so sind wir hineingekommen in die Fantastik. Und da gelang es uns, mit dem ersten Buch etwas zu schreiben, wovon wir sagen konnten, dass das Irrtum des großen Zaubers, das ist auch unsere künstlerische Wahrheit, wie wir sie gesehen hatten. Ja? Oder wie wir sie meinten, ausdrücken zu können. Und das hat sich dann nachher immer weiter gesteigert. Bloß leider hat später nachher auch die Zensur da nicht
mitgemacht. Da kommen wir dann später aber drauf. In gewisser Weise war natürlich Ihr erstes Buch ein Gegenpol zu der damaligen wissenschaftlichen Fantastik, die hier so verbreitet war. Ich meine, aus dem, was Sie eben gesagt haben, kann man ja folgern, dass Sie einen anderen Background hatten und praktisch gar nicht als Wissenschaftsfantastikautor anfingen, sondern eben von der Mainstream her kamen. Und aus Unzufriedenheit der Möglichkeiten, die dort existierten, zur SF kamen.
Ja.
So kann man das formulieren. Trotzdem eben ist da, es fiel jedenfalls allen Lesern auf, sagen wir so, die damals dieses Buch in der Hand hielten und gelesen haben, dass es doch ganz anders ist. Als das, was hier so erschienen war. Mhm. Kann man dazu noch irgendwas sagen?
Dazu könnte man sagen, dass wir vorher eigentlich, dass wir gar keine gängige Fantastik oder Science Fiction kannten, die hier so, die es hier in der DDR und auch im Westen eben gab. Oder Und wir haben es also einfach so gedacht, dass es so sein könnte oder so, dass man so fantastisch schreiben sollte. Wir kannten E.T. Hoffmann, wir kannten aber auch die großen Klassiker, die englischen oder andere, nehmen wir mal H.G. Wells als fantastischen Autor, kannten wir nicht. Vieles wurde uns ja hier und Orwell kannten wir nicht und nichts. Und daher ist es möglich, dass wir auch nicht beeinflusst wurden und dass dadurch das Buch etwas anders war, als es bisher gegeben hatte.
Völlig neue Tonart reinbrachte sozusagen.
Ja.
Gab es eigentlich damals schon von offizieller Seite Einwände bezüglich der Stoff- und Heldenwahl?
Ja, also direkte Einwände nicht gleich, aber manchmal besteht ja ein Einwand auch darin, dass es dann sich hinzieht und nicht kommt und immer dauernd herumliegt und es geht überhaupt nicht vorwärts. Und das wurde uns dann wirklich zu lang. Und da haben wir das Buch, also das war noch nicht fertig, also als Buch eben, das waren die ersten Korrekturen, die haben wir eingewickelt und in der Weihnachtszeit, wo ja bekanntlich immer ein großer Paketstrom lief, zum Fischer Verlag geschickt. Und da war damals der künstlerische Lektor, der Peter Hertling. Und zu unserem Erstaunen, wir wollten es eigentlich nicht glauben, wir haben es kurz vor Weihnachten hingeschickt und in der Woche nach Weihnachten traf ein Brief von Hertling ein, dass er es unbedingt bringen möchte. Mhm. Und als das nun unserem Verlag bekannt wurde, da ging es da auch schneller. Und dieses Stocken, das führten wir damals darauf zurück, dass da auch gerade Ulbricht sozusagen in den Hintergrund trat und der Honecker dran kam. Und die Verhältnisse waren mal wieder so. Und einige haben es wohl auch dann sich nicht gleich getraut. So nehmen wir das an. Manchmal sind es aber auch technische Dinge, das kann man dann nicht absehen. Und weil der alles immer im Nebel gehüllt war und dunkel und nicht durchschaubar, wie wir ja alle wissen, da haben wir eben zur Selbsthilfe gegriffen und haben das dahin geschickt.
Das war also damals noch nicht ganz so streng verboten wie dann später im Fall Heim?
Ach, das ist sicher auch verboten gewesen, aber im Weihnachtsstrom, da ging es. Und außerdem freuten sich die Verlage ja, wenn sie einen Mitdruck machen konnten. Das war für sie ja ein Geschäft. Also das Buch ist bei Fischer erschienen und bei uns. Mhm. Bei uns ist es mit etwas nicht ganz so gutem Papier und sieht nicht ganz so gut aus, aber sonst
der Text ist
alles, ja.
Ja, das waren eigentlich die beiden großen Erfolge, der Irrtum des großen Zaubers 1972 und die unheimliche Erscheinungsform auf Omega 11. Mhm. Dann arbeiteten sie weiter, 1975 kam der Fehlfaktor, Erzählungsband, und 1978 Conviva Logibundus.
Ja, das war eigentlich auch.
Und im Prinzip blieben sie ja dem Konzept dann treu, mit leicht verfremdeten Gegenwartsgeschichten, eben vor unreflektierten Fortschrittsklauen und vor der Uniformierung der Gesellschaft zu warnen.
Kann man sagen.
Kann man vielleicht so formulieren. Aber mir ist dann doch aufgefallen, oder jedenfalls persönlich würde ich das so bewerten, dass die beiden, sagen wir mal, erzählerisch nicht ganz so viel Schwung hatten wie die beiden ersten Bücher.
Das kann ich jetzt nicht, können wir selber nicht so beurteilen, aber möglicherweise sind sie, könnte es sein, dass da mehr reflektiert wird. Also, dass da vielleicht, aber bei den Conviva Logibundus geht es eigentlich
doch. Gerade unheimliche Erscheinungsform ist so unglaublich lässig, so von der Erzählweise und diese Gags, die dann da angebracht werden.
Ja, und dabei ist es so, dass wir öfter zweifelten und wir eigentlich nachher Naja.
Ja, es gibt da auch andere Meinungen. Ja, also.
Sicher, natürlich.
Die meinen, dass das wäre nicht so.
Manche meinten ja nur die Bundeswehr. Hier der Herr Dr.
Entner.
Oh. Der steht nur wieder auf nur die Bundes. Also.
Es ist natürlich immer so, wenn man eine Sache zuerst macht, dann macht man sie mit einem gewissen Schwung und auch einer gewissen Naivität. Und nachher setzt ja ein beim zweiten Mal, beim dritten Mal eine Nachdenklichkeit, ein Reflektieren ein. Das geht, ist bei jeder Sache so.
Vielleicht auch
das
ein bisschen Routine?
Wir hoffen nicht, aber wenn Sie sowas...
Ja, schon weil man sie vermeiden will, fängt man mehr an zu reflektieren. Und dadurch kann natürlich das... der erzählerische Fluss oder sagen wir die Tollkühnheit, mit der man sich am Anfang hineinstürzt, gehemmt werden. Ja? Wie ja auch die besten Soldaten immer erst die ganz Jungen sind, die in Fronteinsatz, da bleibt allerdings nicht viel übrig dann. Ja? Während die Alten, die Lanzer und so, die wissen schon, die kriegen das schon im Gefühl mit, wann man sich hinlegen muss und wann man verschwinden muss und sich unsichtbar machen und so weiter. Ja? Und
haben wir das nachher mitgekriegt oder wie?
Ich glaube, ich habe es noch mit.
Nein, ich meine beim Schreiben jetzt.
Weil nein, ich meine große. Naja,
das hat 81 erschienen, der Ute Fand. Sie schrieben mir damals, dass sie damit sozusagen so ein bisschen die gängige wissenschaftliche Fantastik verulken wollten, die in der DDR bis zu dem Zeitpunkt immer noch angesagt war. Aber es war doch ganz eindeutig ein literarisches Experiment, was vom Leser relativ viel verlangt hat. Mhm. Und könnte es sein, dass da die Spannung und Unterhaltung etwas auf der Strecke geblieben ist?
Na, es ist ja ein ganz, wie soll ich sagen, vielfältiges Ding. Es sind ja verschiedene Formen drin. Manche, es könnte sein, wir können das nicht beurteilen, aber das müssen die Leser sagen. Aber... es sind ja die verschiedensten Sachen drin. Manchmal wird tatsächlich nicht erzählt. Manchmal sind es nur kleine Abhandlungen oder es sind ironische, also Berichte, also oder die Parodien von Berichten. Mhm. Das kann schon sein. Also da ist das Erzählen nicht so stark, obwohl auch Erzählungen drin sind, wie zum Beispiel hier Rem, ja, also von dem.
Aber es ist in dem Sinne kein durchgehender erzählerischer Faden und es ist auch nicht ein Story-Sammelband.
Nein, also, könnte man nicht sagen, es ist die Nachgestaltung oder eines, also eine, es ist ein künstliches, ein nachgemachtes Journal, das wir uns vorstellen. Daher auch ein bisschen Kraut und Rüben, kann man sagen. So stellten wir, das ganze Buch soll eine Art in Stücken, wie es vorne steht, aufgefundenes Journal aus dem Jahr 3000 sein. Und daher ist es so, im Journal wird auch nicht mehr erzählt. Da kommen eben Meldungen oder Berichte, Briefe. Oder so. Darauf ist das zurückzuführen. Das
und stimmt. Sie wollten da damals bewusst dieses Risiko eingehen, da bestimmte Leserschichten ein bisschen
Also wir wollten sie nicht mit Absicht verkraulen, aber wir wollten auch, wir waren vielleicht so, wir wollten das einfach mal probieren.
Nach dem Motto, das ziehen wir jetzt durch.
Wir wollten das mal probieren, weil wir die Idee für uns und wir dachten auch für andere und so schlecht ist es ja nun auch nicht.
Nö, also das kann man nicht sagen, das ist eine völlig andere Ebene, nicht?
Ja, und das wollten wir auch mal. Auch schon, um nicht in, man kann nämlich auch in einen furchtbaren Erzählmechanismus verfallen. Und da hielten wir das also gefühlsmäßig mal für eine Unterbrechung.
Wie den meisten Anwesenden hier bekannt ist, gab es ja dann bis 1988 gar keine Buchveröffentlichung der Bordens mehr in der ehemaligen DDR. Es gab allerdings Bücher in der Zeit, das Google Transzendentale Vorhaben, der x-mal vervielfachte Held. Und die Erzählung Die unhörbaren Töne, die erschien 1983, 84 im Surkamp Verlag. Mhm. Und da wäre es sicherlich mal interessant, die Hintergründe zu erfahren, wie dieser Break zustande kam und weshalb sozusagen dann die Zensur urplötzlich 1988 gelockert wurde.
Es ist schwer, jetzt die Hintergründe genau zu erfahren. Das müsste erstmal der Verlag wissen. Also es ist so, wir waren durchaus, wir hatten die Hoffnung, diese Bücher bei unserem angestammten Verlag, das Neue Berlin, zu veröffentlichen. Und als wir dann es ihm abgelehnt bekam und das Manuskript kam an uns zurück. Da entdeckten wir dort schon Auszeichnungen des Lektorats für den Druck. Also muss ja irgendwie die Absicht bestanden haben, es zu veröffentlichen, aber es ist dann nicht gelungen. Eine unheimliche oder im Hintergrund, wir wissen ja jetzt aber doch nicht, also irgendeine hintergründige Macht hat es dann eben verhindert.
Haben Sie herausfinden können, woran das konkret lag, ob das ein Einzelner war oder ob da irgendwie das Thema dahinter steckte?
Naja, wir haben einen Brief vom damaligen Ministerium für Kultur erhalten, in dem eben steht, es war eine ideologisch und philosophisch, passte es nicht zur offiziellen Auffassung oder zum offiziellen Weltbild. So können, ungefähr, ich habe es jetzt sinngemäß gesagt, ja. Und ja, und wir haben es eben so kam deshalb anvertraut, weil wir ja vorher schon die anderen Bücher auch in der fantastischen Bibliothek, die von Franz Rottensteiner betreut wird, herausgebracht hatten. Mhm. Und da lag es natürlich nahe, dieses Manuskript nun dorthin zu schicken und die brachten es dann auch. Allerdings eben, wir sollten es, also vom Urheberbüro und so weiter, bestätigen. War es uns nicht genehmigt. Und ja, und ähnlich war es dann mit diesen Erzählungen, der x-mal vervielfachte Held und mit den unhörbaren Tönen. Mhm. Und da haben wir das einfach fortgesetzt, das dann da hinzugehen, weil es da auch Schwierigkeiten gab.
Gab es denn dann auch irgendwie weitergehende, sagen wir mal, Bestrebungen, sie irgendwie unter Druck zu setzen?
Tja, wie
vielleicht zur Ausreise zu Bötchen?
Naja,
also, sind ja viele Künstler in der Zeit aus dem Land gegangen.
Ja, also das Gerücht wurde also kolportiert, kann man sagen, verbreitet. Wir kamen immer wieder, wurden wir gefragt und es wurde regelrecht verbreitet. Wo das nun im Einzelnen herkam, das können wir nicht, also bis heute noch nicht richtig feststellen. Aber es sind dadurch auch Auslandsauflagen, also Nachdrucke, Übersetzungen verhindert worden. Das ist nun wahr, weil eben das Gerücht ausgestreut war und wir müssen es aber auch ehrlich sagen, manchmal sahen wir diese Perspektive auch für uns. Also wenn nicht der Verlag immer Nachauflagen noch gemacht hätte von alten Büchern, dann hätten wir ja gar nicht mehr existieren können und dann wäre es wahrscheinlich tatsächlich zum Lebensproblem geworden.
Ja.
Ja? Aber so muss man
also es war noch halbwegs möglich, sagen, ganz gut zu überleben.
Ja, durch die Nachauflage.
Gut, dann können wir ja vielleicht nochmal die drei Surkamp-Bände so ein bisschen betrachten. Also der komplexeste ist sicherlich dieser Erzählungsband, x-mal vervielfachte Held. Sind da mehr oder weniger Erzählungen drin, die über viele Jahre entstanden sind?
Eigentlich nicht. Wir haben oder? Die eigentlich in einem üblichen Jahr geschrieben. Die Haupterzählung ist ja, also die auch den Titel gibt, das ist eben die Geschichte der x-mal vervielfachte Held. Und die anderen sind dann, ja, wir haben beide, das entspricht ja unserem Arbeitsprinzip, welches ich schon mal vorziehen kann, es wird vielleicht noch gefragt. Jeder von uns hat also Geschichten zu dem Band beigesteuert. Und sind also eigenständige Beiträge. Wir haben uns nach unserer alten Methode natürlich gegenseitig geholfen und uns die Sachen angesehen, uns ausgetauscht, bisschen dran, jeder hat dem einer hat dem anderen geholfen. Aber ansonsten ist es eben die Sammlung verschiedener Geschichten. Dadurch ging es auch relativ zügig. Als wir glaubten, dass sie alle ein bisschen miteinander korrespondieren und zusammenpassen, war der Band eben abgeschlossen.
Der x-mal vervielfachte Held, das will ich noch sagen, das fällt mir jetzt ein, der fiel in eine Situation hysterischer Kriegsvorbereitung. Wir bekamen das durch unsere kleine Tochter mit, die aus der Schule auf Weinen kam und erzählte, dass die Lehrer behauptet hätten, es gäbe jetzt bald Krieg und sie müssten jetzt Luftschutzübungen machen und sie schilderte uns die auch, wo Leute auf Waren blutbeschmiert, also mit Marmelade beschmiert, nicht wahr, herumgetragen wurden und die Kinder wurden in einen psychischen Angstzustand versetzt. Auch montaglich war immer dieser Appell und der Schulleiter stiefelte in Majorsuniform da herum und brüllte herum. Und wenn man in die Schule selbst kam, wusste man nicht mehr, dass man in der Schule war, sondern eine Art Heerlager. Und wenn man nun in dieser Zeit, das war also gegen Ende der Brezhnev-Ära, wenn man nun aber die Situation verglich, ja, die internationale und dann merkt dann und ein bisschen Bescheid wusste, konnte man sagen, dass überhaupt gar keine Kriegsgefahr bestand, ja, dass das irgendwie künstlich hervorgerufen wurde. Und dieser Hintergrund muss bei dieser Geschichte eine Rolle gespielt haben, ja. Es handelt sich um einen Staat, der eben einen Helden machen will, der also geradlinig denkt, ja, der nicht zu intelligent ist, der aber ein Befehlsempfänger ist und der nachher in der Geschichte entartet, im Grunde genommen zum Tier. Ja. Die Militarisierung, das ergab sich aus der Geschichte, führte zur Entmenschlichung des Menschen, zur Degradierung jeder menschlichen Eigenschaften. Und das war natürlich vielleicht sehr starker Tobak. Ja.
Aber trotzdem ist der Band insgesamt sehr geglückt, möchte ich sagen, erzählerisch.
Ja, das müssen Sie.
Naja, wurde ich so beurteilt.
Ja.
Und die unhörbaren Töne, wenn man die so... Das ist ja eine kurze Erzählung, eine relativ kurze, zwar in einem Band veröffentlicht, aber es fehlte mir so ein bisschen der Biss dabei. Es wird da was erzählt und man weiß auch ungefähr, worum es geht, aber es wirkt irgendwie unerschlossen. Wie würden Sie das beurteilen?
Das sag mal.
Tja, die Geschichte selbst hat... erstaunlicherweise von der Kritik in der BRD natürlich ein sehr gutes Echo bekommen. Es ist vielleicht keine Geschichte, sagen wir mal, in dem Sinne der SF, sondern es geht um ein musikalisches Abenteuer und als Grundlage dient eine Mozart-Sonate. Ja? Und wenn man die kennt, das ist die ganze, es gibt eigentlich mehrere. Wenn man die also kennt, ja, dann kann man wahrscheinlich einen größeren Spaß daran haben. Man hat also die Geschichte, ich kann natürlich jetzt nicht sagen, wie sie beurteilt wird, er hat aber die Geschichte dargestellt in der BRD von der Kritik her als einen Einstieg, einen guten Einstieg für Nicht-SF-Leser in die SF. Ja. Das Ganze ist natürlich eine Spielerei, ja. Es geht darum, nicht wahr, dass ein Institut die Wiedergabetechnik unhörbarer Töne erforscht. Ja?
Mhm.
Was völlig absurd ist im Grunde genommen. Aber dann, durch einen Auftritt von Künstlern, wird möglicherweise doch die Frage gestellt, ob es unhörbare Töne gibt und wie und ob man sie wiedergeben kann. Und das ist, das ist so eine... Eine Frage, die sehr schwebend ist im Raum und einfach im Grunde genommen vielleicht doch mehr oder weniger nur ein Spaß. Ja?
Ja, dazu kann ich bloß mal so sagen, aus der Verlagspraxis, wir haben das nämlich alles zusammen so kamp gegeben und eigentlich dachten wir, und unser Lektor oder der Herr Dr. Rottensteiner dachte das auch, dass es alles in einem Band erscheinen würde. Und irgendwie fanden die das praktischer oder irgendwie besser, daraus zwei Bücher zu machen. Haben das dann abgetrennt und ich glaube, das ist auch ganz gut. Denn die
ist
ein bisschen rausgefallen,
ja,
die ist eigenständig, nur sind zwei Bücher entstanden. Das eine eben ganz gut.
Der dritte Band ist das Google Transzendentale Vorhaben, stellt uns den Schrimps vor, ist ein Rentner, der also im Verlauf des Romans zum Helden wieder willen wird. Er lässt sich nicht manipulieren, aber letztendlich bleibt er seiner Kleinkariertheit treu und stirbt am Ende.
Ja, aber nicht deswegen, sondern weil er, der Schrimps ist zwar schon im Rentenalter, aber er arbeitet noch aus Langeweile praktisch bei der Gepäckabfertigung in einem kleinen Kaff in der DDR. Und seine einzige Ablenkung, er ist auch Witwer, besteht darin, also am Feierabend immer so ganz merkwürdige Sender zu empfangen. Und er empfängt da auch Stimmen, wo er zweifelt, ob sie aus dem All oder von irgendwo herkommen. Und sein Tick ist es auch, und sein Hobby, sich mit der Sprache zu beschäftigen. Zum Beispiel hat er die deutsche Fremdsprache herausgefunden, also die in der, na, also das ist praktisch die Bürokraten- und Anweisungssprache und auch manchmal in der Zeitung. Na, jedenfalls stößt der gute Schrimps auf eine Welt, in der der Phonformismus herrscht. Phonformen bedeutet den Menschen, die Worte im Mund herumzudrehen, bevor sie sie noch ausgesprochen haben, und ihnen Wörter einzugeben, die die herrschende Macht gerne hören möchte. Und auf so einen Planet oder so eine Kugel, sagen wir mal, im Weltraum, so ein Gestirn, wird Schrimps plötzlich, während er da noch sein Radio hört, versetzt. Und anstatt nun hier bei der Gepäckabfertigung in seinem kleinen Ort zu arbeiten, ist er plötzlich bei der Vakuum-Röhrenbahn und hat eine ganz schicke Uniform, ist also sogar fast aufgestiegen. So, und auf diesem Planeten, ist kein Planet, es ist irgend so ein Körper, existiert ja auch mehr oder weniger nicht, da wird er nun auch noch gebeten, ziemlich energisch übrigens gebeten, Wörter abzugeben, also Verbalien, Wortgebilde, die werden ihm praktisch abgezapft oder abgerungen. Und denn so viele Wörter, dass man nun alle Menschen manipulieren könnte und ihnen die von der Macht gewünschten Wörter eingeben, so viel gibt es ja gar nicht. Es herrscht ständig Wortmangel und Verbalienmangel. Und dafür ist eben Schrimps Abgeber und macht das also an sich ganz gut. So, mehr will ich davon nicht sagen. Ich will nur sagen, dieser alte Mann Schrimps hat einen Traum. Und in diesem Traum, eben auf dieser Kugel, da erlebt er nochmal in anderer Weise und verfremdet seine Begegnungen und seinen Kampf praktisch mit den Wörtern und Wortungeheuern der Ideologien und Bürokratien, die ihm in seinem langen Leben begegnet sind. Dass er am Ende stirbt, das ist nur so. Er sitzt also weiterhin in seinem Zimmer und hört da, und seit 3 Tagen wird er vermisst an der Arbeitsstelle. Und da kommen die denn und finden ihn gestorben. Aber das war also sozusagen ein Todestraum. Kurz vor seinem Tod läuft noch einmal die Geschichte, aber in fantastischer Form in seinem Kopf ab. Und darum kann man natürlich auch sagen, dass es eigentlich ja auch die Geschichte der DDR ist, aber nicht nur. Sondern wir haben das gemerkt, wir haben auch in Österreich daraus gelesen kürzlich und auch eben in der BRD, und die fassen das auch so auf, dass sie dafür sich etwas vergleichen oder herausziehen können.
Sicherlich hängt es von der Situation des Lesers ab, wie man die Sache auffasst, und wir steckten natürlich damals in diesem System drin und haben vieles verbissener gesehen als die Leute, die außerhalb stecken.
Ja, und die Österreicher sagen, sie haben auch eine bestimmte Beziehung zum Bürokratismus, und der hat dort auch eine lange Geschichte, und daher war das für sie mit den Wörtern eigentlich ganz interessant. Das hat ihnen, irgendwie war ihnen das nicht fremd. Und wenn man jetzt auch manchmal die Reklame betrachtet, es geht nämlich in dem Buch auch darum, dass die Wörter eigentlich nicht mehr das bezeichnen, was sie eigentlich bezeichnen sollen. Also es ist etwas ganz anderes. Und gerade mit der starken Reklame, die wir ja nicht so kannten, da fühlen sich auch Menschen eben auch ein bisschen sehr belästigt oder beeindruckt. Und die merken dann auch, was es mit den Wörtern auf sich hat, und haben dazu auch einen Zugang, dadurch auch einen Zugang zu diesem
Also steckt Problem. Durchaus Literatur, Kulturkritik mit drin.
Ja, also ich hoffe, dass sich das eben so verallgemeinern lässt, aber ich habe schon Anzeichen dafür gefunden. Also nicht nur auf die DDR beschränkt. Und wenn man dann zurückblickt, vielleicht nach vielen Jahren, hoffentlich, man weiß nicht, dann kommt zusätzlich noch eine Art Erinnerung an die früheren Verhältnisse hier. Ich meine, das ist jetzt optimistisch gesprochen. Vielleicht will sich gar keiner erinnern. Aber ich meine, ich würde es schön finden.
1988, 90 kamen dann nach längerer Pause wieder die ersten braunen Bücher in der DDR. Das war die Panthermann-Trilogie, von der bis jetzt zwei Bände vorliegen. Mhm. Und eigentlich stellen diese Bände unter Beweis, dass die Browns nichts von dem verlernt haben, was sie bisher angeboten haben an Literatur. Gewohnt geschliffene Sprache. Aber eben auch über das bisher hinausgehende Fragestellungen kann man in diesen Büchern durchaus finden. Über die menschliche Zivilisationsentwicklung der nahen Zukunft. Die zwei Bände liegen vor, aus dem dritten werden wir jetzt was hören.
Soll ich das mal? Und sag aber, oder nö, nee, brauchst du auch nicht.
Kannst du.
Ja, okay. Ja, einen kleinen Moment. Es ist so, ich sag's gleich mal, wer vielleicht diese Geschichte vom Panthermann noch nicht kennt, dem möchte ich nur sagen, also in den ersten zwei Bänden ist es ja so gewesen, dass er sich verselbstständigt hat und nun versucht und er sagt, er hätte ein Ich, er wäre also ein eigenes Individuum und so weiter. Nun hat sich das so gesteigert, dass er jetzt entschlossen ist, nachdem er auch einen Sohn erzeugt hat, wie es heißt, oder wie er auch sagt, hat sich das bei ihm so gesteigert und ist schon zur beherrschenden Idee geworden, er möchte die Bürgerrechte des Landes Volunzien erwerben. Das würde dann auch bewirken, dass er als Ich anerkannt wird. Also was sind die Kriterien für ein Ich? Oder zum Beispiel wird es hier gesagt, vielleicht ein Bankkonto zu haben. Er hat keins noch nicht. Ne? Das ist ja eigentlich ein ganz wichtiges Kriterium, meinen da einige. Nun, sein alter Freund und Betreuer, der Seelenarzt Dr. Biatti, mit dem das erste Buch beginnt, der hat sich nun bereit erklärt, ein Gremium zusammenzurufen, so von allerhand Stützen der Gesellschaft Volunziens. Und dort soll beraten werden und diskutiert werden eben, was sind die Kriterien für ein Ich des Panthermannes und kann man ihm die Bürgerrechte geben? Und das ist eine sehr tiefschürfende Diskussion. Und da möchte ich mal, da sind Sie jetzt bis dahin gekommen, dass zum Beispiel der Fakt, dass er einen Sohn erzeugt hat, doch schon auch ein Beweis wäre, dass er eine Persönlichkeit ist und die Bürgerrechte erwerben könnte. Aber es geht nicht so einfach. Unterstellen wir einfach, so eröffnete Viatti die neue Sitzungsrunde, dass Pascal wirklich einen Sohn gezeugt hat. Wenn dieser Sohn nun eine Urkunde unterschreiben würde, in welcher er Pascal als seinen Vater anerkennt und wenn dazu die eidesstattliche Erklärung der Mutter käme, hätten wir ein juristisches Material, auf das wir unsere Gutachten stützen könnten. Im Gegenteil, sagte Phenax, ist ja sein Vater, ja, der ihn konstruiert hat. Im Gegenteil, sagte Phenax, ich kenne keinen Staat, wo es gesetzlich wäre, dass eine Anerkennung des Vaters durch den Sohn erfolgt, bevor ein Mann als Vater amtlich eingetragen wird. Ich kenne es nur umgekehrt. Hier wäre es eben anders und völlig neu, sagt Viatti. Und vielleicht vorwärtsweisend. Das käme niemals durch. Da müssten erst neue Gesetzeswerke geschaffen werden. Darüber sterben wir hin. Wäre es wünschenswert? Da könnte ein ahnungsloser Mann zu einer Unmenge von Kindern kommen, nur weil er denen sympathisch ist und sie ihn anerkennen. Ein anderer würde überhaupt kein Kind abkriegen. Das könnte nur geschehen, sagte Viatti, wenn wir von unserem Einzelfall gleich auf Unmengen von Fällen schließen. Wenn das nun alle machen würden. Es machen nicht alle. Wir beraten den Einzelfall, der noch nie vorgekommen ist und so nie wieder vorkommen wird. Der Minister sagte, das ist der Wissenschaftsminister, er sagte, Einzelfälle gibt es nicht. Was es einmal gegeben hat, das wird es immer wieder geben. Viatti entgegnete, ich habe die Versicherung Pascalino von Hammer Pascalsohns, dass er Pascal als seinen Vater schriftlich anerkennen und eidesstattlich erklären will, für ihn verantwortlich zu sorgen. Soll also der Sohn den Vater an Kindes statt nehmen? Fragte der Minister. Das sehe dem Pascalino ähnlich. Der will die ganze Welt an Kindes statt nehmen. Bevormunden, belehren. Da könnte ich wetten, dass eine neue Bewegung entstehen wird. Unmündige Väter und Mütter, geführt von ihren kleinen Kindern, in bunt bemalte Wägelchen gezwängt und durch die Parks geschoben und dabei pausenlos beschulmeistert. Sie dehnen den Einzelfall ins Massenhafte, sagte Viati. Einzelfälle gibt es nicht. Doch Phenax hob den fleischigen Zeigefinger. Wir müssen den Zeugungsvorgang wissenschaftlich untersuchen, indem wir ihn rekonstruieren. Die Ströme messen, die Energien, wir müssen alles festhalten und auswerten. Wie hat Pascal den angeblichen Sohn gezeugt? Das muss er uns vorführen. Doch nicht direkt, fragte von Hammer. Der Akt muss perfekt nachgestaltet werden. Pascal muss dahingehend programmiert werden, aus seinem Gedächtnis die Kenntnisse und Fähigkeiten, die er dabei erworben hat, in einem neuerlichen Beischlaf zu aktivieren. Und dabei wird gemessen. Ich stelle gern die Prüfgeräte zusammen, an die Pascal geschlossen werden muss. Wie Adi sah, wie Phenax auf einem leeren weißen Zettel den Bau des elektronischen Prüfsystems skizzierte. Ein Grauen, beschlich Viati, eine schlimme Ahnung. Ich weiß nicht, sagte er, ob solche großen technischen Anstalten nötig sind. Sie würden Zeit rauben. Oh nein, rief Phenax, ich kann das morgen, spätestens übermorgen fertig haben. Ich brauche einen elektronischen Betrieb mit einem einigermaßen modernen Labor. So etwas gibt's doch hoffentlich in Voluntaria. Zu aufwendig, sagte Viati. Wollen Sie gründlich untersuchen oder nicht? Ich bitte mir, ein Taxi zu bestellen, das mich in den Betrieb fährt. Wer soll die Kosten für das alles tragen? Fragte Viati. Von Hammer sagte, wahrscheinlich wie immer ich. Da entstehen keine Kosten. Der Betrieb muss es als Werbung ansehen, wenn wir die Materialien für das System, das Pascals Zeugungsverhalten untersucht, von ihm beziehen. Nur das Patent behalte ich mir vor, indem ich meine Erfindung sofort publiziere. Sollten wir die Angelegenheit nicht still betreiben? Fragte der Minister. Sie kriegt jetzt einen gewinnbringenden Charakter, was sie ja wohl nicht sollte. Viati sagte hintergründig, wir würden Herrn Professor Phenax zu große Anstrengungen zumuten. Wir sollten auf das System verzichten, bedenken wir, er ist nicht ganz gesund. Unsinn, ich fühle mich voller Kraft und bin es auch. Wir sollten wenigstens abstimmen, wenn nachher das System da ist, sagt vielleicht jemand, ich habe das nicht gewollt. Der Wissenschaftsminister sagte, ich bin kein Elektronikfachmann. In dieser Kleinstwelt fühle ich mich fremd. Ich finde es darum dankenswert, dass Herr Professor Phenax die Sache übernimmt. Wissenschaftlich begründen, dafür bin ich. Und es ist auch viel menschlicher, als wenn wir Pascal auseinandernehmen würden, um seine Seele nachzuweisen, sagte die Soziologin Kling. So geben wir ihm eine echte Chance, sich zu bewähren. Der materielle und geistige Aufwand scheint etwas hoch, sagte der Minister. Aber vielleicht könnte man das System noch anderweitig nutzen. Wollen Sie ein Prüfsystem für Zeugungsfähigkeit der Bürger aufstellen? Für Reihenuntersuchungen, wo jeder sich anschließen und einspannen lassen muss, um seinen Nachweis zu erbringen? Fragte Frau Kling. Das würde, glaube ich, Sexualverdrossenheit provozieren. Schon wieder, dachte Viati, wird hier ein Einzelfall ins Massenhafte gezogen. Es scheint keine andere Perspektive für das Einzelwesen zu geben, als massenhaft zu werden. Ich bin dafür, sagte Frau Lilienstein, bloß nicht zu öffentlich, nicht über die Medien bitte. Als möglicher Ehrenbürger darf Herr Pascal nicht lächerlich erscheinen. Mein System ist nicht lächerlich, sagte Phenax. Er rollte an der Tür unruhig hin und her. Sein Taxi kam ihm nicht schnell genug. Entschuldigung, Herr Professor, Entschuldigung. Ich meinte, die Medien könnten sich lustig machen. Ich selbst bin ganz dafür. Alberto Mondi, Kaufhausdirektor, sagte, die Panther Fitness-Ecke könnte das Ding gebrauchen. Prüfen Sie Ihre Zeugungskraft für nur 5,50. Sie alle können beeiden, dass ich Professor Phenax das erste Angebot gemacht habe. Wir können noch heute den Vertrag aufsetzen. Sind Sie dafür, Herr Mondi, dass Pascals Zeugungsverhalten in diesem noch zu schaffenden System geprüft wird? Fragte Viati leicht ärgerlich. Sagte ich das nicht eben? Erzoberpriester Regnier, von dem Viat die Protest erwartet hatte, sagte gleichmütig, ich hoffe, der neue Geist ist mit Ihnen und Ihrem Werk, Herr Phenax. Sollte er es nicht sein, können wir ja noch die Seelenprobe anwenden. Sind Sie dafür, meine Damen und Herren, dass von Professor Phenax ein elektronisches System gebaut wird, das uns Erkenntnisse über das mutmaßliche Zeugungsverhalten des Panthermanns Pascal verschaffen soll? Absichtlich fragte Viatti nicht, sind Sie dafür, dass Panthermann Pascal an das System geschlossen wird? Dem Bau eines Systems zuzustimmen, ist immer noch was anderes, als ein System dann zu benutzen. Und seine Benutzung zu beschließen, muss nicht bedeuten, schon über das Objekt, dem die Benutzung angetan werden soll, entschieden zu haben, meinte Viatti in seinem unentschlossenen, widerstrebenden Innern. Sind Sie dafür? Ich bitte um Ihr Handzeichen. Viatti hatte sich der Stimme enthalten wollen, aber er hatte sich gescheut, das öffentlich zu dokumentieren. Ich bin nicht objektiv, ich bin nicht unbedingt gegen eine Prüfung, ich bin aber gegen Phenax, weil das System von ihm kommt. Ich bin dagegen, dachte er. Nachdem er festgestellt hatte, dass alle dafür waren, unterließ er es, um eine Gegenprobe zu bitten oder nach Stimmenthaltungen zu fragen. In diesem kleinen Kreise würde das lächerlich wirken, meinte er. Sie, meine Damen und Herren, haben einstimmig beschlossen, das System durch Herrn Professor Phenax kurzfristig einrichten zu lassen. Und dabei dachte er, Sie haben das beschlossen, nicht ich. Ich habe alles. Phenax klopfte ans Köfferchen. Ich habe alles darauf eingerichtet, die Frage zu klären, ob Pascal lebende Organismen zeugen kann. Da bei ihm Produktion von Sperma nicht nachgewiesen werden konnte, darf unterstellt werden, Pascal zeugt durch den Geist. Nun wird behauptet, es sei bei dieser geistigen Zeugungsarbeit organisches Material entstanden, wie es sonst nur aus der Vereinigung von Ei- und Samenzellen hervorzugehen pflegt. Was darauf schließen lässt, dass sich die geistige Anstrengung Pascals in Form eines Organismus namens Pascalino materialisiert hat. Ich muss also den Augenblick, in dem angeblich aus Pascals Geist Materie wird, feststellen lassen. Theoretisch ist es einfach. Geist hat bekanntlich kein Gewicht. Kennt jemand das spezifische Gewicht von Geist? Der möge sich melden. Doch materialisierter Geist müsste sich gewichtmäßig erfassen lassen. Stellen wir uns Pascal als einen Gesamtkörper vor, durch den ich winzige elektronisch-nukleare Wächterkörper schicke, die eine Gewichtsveränderung, an welcher Körperstelle Pascals sie immer stattfinden mag, sofort nach außen senden. Wo sie, das können wir machen, für alle auf dem Bildschirm sichtbar wird. Das ganze Körperinnere Pascals können Sie auf dem Bildschirm überwachen. Sobald er mit der Kohabitation beginnt, werden Sie sehen, wie die Wächterkörper vom Hirn ausgehend sich in Bewegung setzen, um während des ganzen Vorgangs die Strecke vom Hirn zum, sagen wir mal, Penis ständig zu kontrollieren. Natürlich könnte eine Gewichtsveränderung einfach insgesamt gemessen werden. Ich aber habe das so eingerichtet, dass auch Gewichtszunahmen einzelner Bereiche und Teile registriert werden können. Es ist ja nicht nur interessant zu wissen, dass, sondern auch wo und wann die Materialisierung stattfindet. Nicht auszuschließen bleibt, dass sie im Innern der Partnerin erst zustande kommt, sodass es nötig ist, auch ihr die Wächter einzugeben. Der ganze lange Weg des geistigen Stroms, ausgehend vom Gehirn und den Sensoren Pascals und endend in der Partnerin, wird auf dem Bildschirm deutlich werden. Für den Fall, dass sich erst viel später in der Gebärmutter ein Materialisierungsprodukt darstellt, lässt sich vorsorgen, indem die Partnerin so lange zur Verfügung steht, bis etwas messbar wird. Ja, Herr von Hammer, das kann langweilig werden. Wir könnten aber eine Frist setzen, nach deren Ablauf wird die Untersuchung ergebnislos, das heißt mit dem Ergebnis, Pascal kann kein organisches Material erzeugen, beenden müssten. Wichtig ist doch, dass wir den Augenblick festhalten, in dem sich Pascals Geist materialisiert. Und dafür müssen wir Geduld aufbringen. Wie praktizieren wir diese Wanzen in Pascal hinein? Fragt jemand. Wie reichen wir sie der Partnerin? Mit Fruchtsaft schlucken, sagte Phenax. Und bei Pascal käme eine ölig-alkoholische Flüssigkeit in Frage. Ich habe sie bei mir. Ich finde es schon faszinierend, sagte sie Soziologin Kling. So hautnah kriegen wir das nie wieder auf den Schirm. Da wird anschaubar die Idee zur materiellen Gewalt. Nein, sagte Viati, das wird sie nur, wenn sie die Massen ergreift. Habe ich auch mal irgendwo gelernt, sagte der Minister. Ach, Sie auch? Sagte Mondi. Welche Idee? Fragte der Erzoberpriester. Und welche materielle Gewalt? Ein Auto, sagte Viati, kann auch eine materielle Gewalt sein. Weil Sie es jetzt gerade sagen, rief Mondi, wenn wir Pascal zu den Bürgerrechten verhelfen, könnten vielleicht auch Autos behaupten, sie hätten ein Ich. Da wäre was dran. Es steckt in Ihnen so viel vom Ich des Besitzers. Oft ist dessen Ich ganz auf das Auto übergegangen. Es hat seinen Charakter bekommen. Autos haben ihr Ich. Davon bin ich fest überzeugt. Rein theoretisch könnte man dieses oder jenes Auto zum Bürger erklären, weil jedes für sich seine eigene Macke hat, also ein Individuum ist. Nur können Sie noch nicht bei der Wahl abstimmen. Sie können zwar den Besitzer zum Wahllokal fahren, aber dann müssen Sie draußen stehen bleiben. Ich halte es für möglich, dass Sie Ihren Unwillen äußern, wenn der Besitzer etwa eine autofeindliche Partei gewählt hat, indem Sie bocken und sich weigern anzuspringen. Vielleicht könnten Sie sich auch weigern, ihn zum Wahllokal zu bringen. Wollen wir nicht abweichen, sagte der Minister. Aus der Verbindung eines Autos mit seinem Besitzer ist noch kein neues Lebewesen hervorgegangen, wie in dem Fall, den wir bearbeiten. Sie wandten sich wieder der Frage zu, wie Phenax Wächterkörper einzugeben seien. Und alle waren dafür, sie auf der Basis der Freiwilligkeit einzuführen. Viati sagte plötzlich, wir wissen ja gar nicht, ob in Pascal ein Geist vorhanden ist. Den unterstellen wir arbeitshypothetisch, belehrte ihn Phenax. Verändert sich Pascals Gewicht während der Kohabitation und lässt sich dafür keine physikalische Ursache nachweisen, dann war der Geist die Ursache. Verstehen Sie, Herr Viati? Können Sie mir folgen? Soll ich es noch einmal erklären? Das tue ich gern. Für einen Laien ist das schwer vorstellbar. Ich habe begriffen. Viati hatte sich auch nie vorstellen können, wie Phenax seinen Sohn Rolf gezeugt hatte. Wir müssen nun Pascal den Vorschlag unterbreiten, sagte er. Über das Stadium eines Vorschlags sind wir wohl hinaus. Dann müssen wir ihn direkt fragen, ob er bereit ist, diesen Test zu machen, sagte Viati. Fragen Sie ihn nur, Sie kennen ihn. Viati sprach Pascal, so meinte er locker und Panthermann psychologisch an. Pascal, wir müssen jetzt ein bisschen clever sein. Ich kann mir denken, dass Sie nicht allzu gern von einem durch Phenax entwickelten System geprüft werden. Es scheint, so viel ich mitbekommen konnte, unschädlich. Sie sollen es aber selbst begutachten. Und wenn es Ihnen gefährlich scheint, sollten Sie es selbstverständlich ablehnen. Es könnte immerhin eine Chance bieten, rasch zu den Bürgerrechten zu gelangen. Und er erklärte Pascal die Phenaxsche Methode. Pascal saß in der Sofaecke von Pascalinos Zimmer, die Knie gewinkelt, wie in der Zeit, als er noch in den Panthermann-Werkstätten in Regenau an einem Tischchen mit Viati höflich plauderte. »Verstehe schon«, sagte er, »verstehe.« Halten Sie es für gefährlich? In welcher Hinsicht? Könnte davon in Ihnen etwas entzweigehen? Könnte in Ricarda etwas entzweigehen? Könnten Reizungen entstehen, die zu Entzündungen und Materialschäden führen? Überhaupt nicht, sagte Pascal. Das wollte ich wissen. Sie machen also den Test? Natürlich nicht, sagte Pascal. So wird Ihnen das nicht wieder angeboten, mein Freund. So leicht würde mancher gern zu seinen Bürgerrechten kommen. Ich nicht, sagte Pascal. Ich glaube, es steckt da ein verborgener Phenax-Hass in Ihnen. Sie müssen die Methode von Phenax trennen. Wenn Sie Ihr Ich nachweist, dann triumphieren Sie über Phenax. Die Methode ist gut, wenn Phenax selbst auch abzulehnen ist. Ich unterwerfe mich diesem Test nicht, wiederholte Pascal. Er ist unmoralisch. Na, na, mein Lieber, sind Sie Experte in Moral? Er ist unmenschlich. Sind Sie ein Mensch? Aber Ricarda, sagte Pascal, da muss ich Ihnen mal erklären, was Frauen alles auf sich nehmen, viel Schlimmeres als hier und gern. Aber wenn Ricarda ganz unkenntlich, als Schatten nur, auf einem Bildschirm uns demonstrieren soll, wie wissenschaftliche Wächterkörper durch sie hindurchgehen, und eine Sonde, als etwas anders kann man ihren werten Penis nicht bezeichnen, in ihre Vagina führen lassen soll. Du meine Güte, Pascal, ist das denn schlimm? Was hat Ricarda sich während ihrer Schwangerschaft und während der Geburt nicht alles gefallen lassen müssen? Dagegen ist der Test hier harmlos. Wissen Sie denn nicht, was viele Frauen erdulden, um überhaupt schwanger werden zu können? Wie die in sich herumoperieren lassen, sich innen elektronisch fotografieren lassen, jedes Gewebspartikelchen in Farbe vergrößert, tausendfach und an die Wand geworfen. Und tausende von Studenten werden an ihren aufgespreizten weiblichen Details vorbeigeführt und jeder darf da reinschauen. Wissen Sie nicht mehr, wie es auch in Van Hammers Klinik zugeht? Warum sollte also Ricarda sich nicht bereit erklären, mit etwas süßem Fruchtsaft die winzigen Wächterkörper zu schlucken und eine versteckte Videokamera zu dulden, von der sie gar nicht merken wird, dass sie im Zimmer ist, damit die aufnehmen kann, wovon doch jeder weiß, dass sie es oft zusammen getan haben und dass sie es einfach nur wiederholen sollen. Ich habe das längst kapiert, sagte Pascal. Ich will es nicht. Ricarda soll das nicht. Wenn sie es nun will, um ihnen die Bürgerrechte zu verschaffen, dann werden sie es doch nicht ablehnen. Ich werde es ablehnen, sagte Pascal. Würden denn Sie, wie Atti, Freund, so etwas ertragen wollen? Ungern. Doch wenn ich dadurch größere Freiheiten erhalten würde, ja. Pascal fragte, kann der, der die Erniedrigung ausübt, wirkliche Freiheit geben? Und damit endet dieser Ausschnitt.
Mhm. Vielen Dank. Also zum Inhalt brauchen wir jetzt ja weiter nichts sagen, das kann man selber lesen. Der dritte Band ist theoretisch schon im Handel, aber eben nur theoretisch. September, Oktober angekündigt, laut Verlagskatalog. Also Erik Simon sagt, wenn man den bestellt, müsste man ihn kriegen.
Ja, aber
die Praxis, wir können dazu nichts weiter sagen.
Praxis sieht anders noch
so
ein bisschen.
Ist es, ja.
Aber ich glaube, wenn ja, man kann es ja versuchen. Ja, man müsste es versuchen einfach.
Ja, interessant wäre jetzt natürlich mal zu erfahren, wie das kommt, dass 1988 der Quasi-Boykott aufgehoben wurde.
Ja, also da hat sich vieles... also ich muss erstmal zum Panthermann so sagen... Warum hat er, man könnte ja auch sagen, warum hat er drei Bände? Hätten wir das nicht, denn er war, die Bücher waren ja schon ziemlich, die waren ja schon lange zuvor, sagen wir mal 88, 89 fertig. Der Boykott kann man eigentlich nicht sagen, dass der aufgehoben wurde, aber wir haben das eben angeboten und der Verlag war ja nicht, so darf man das nur nicht sehen, dass er absolut nichts von uns bringen wollte.
Aber
der
7 Jahre sind eben noch eine lange Zeit. Ne?
Ja, sind eine lange Zeit. Und ich kann es nicht sagen, ich bin nicht der Richtige, der das beantworten kann, weil das müssen die beantworten, die...
Also das allgemeine Klima hat sich möglicherweise geändert.
Ja, dazu muss ich sagen, das allgemeine Klima hat sich geändert insofern, dass erstens der Honecker, was er ja immer wollte, im Westen reisen, also dort empfangen wurde.
Und den Amerika-Besuch damit, hat er doch nicht.
Ja, und den Amerika-Besuch hat, der schwebte ihm natürlich auch vor.
Das war seine Vision.
Ja, und das wurde nicht. Und nun hing es natürlich auch damit, es gab ja, das durfte man auch nicht verleugnen, eine ganze Menge Leute, die das alles unerträglich fanden, wie das jetzt so lief. Und überall, sogar bei uns auf der Bezirksebene, zeigten sich Leute, wenn auch sehr vorsichtig, denen das alles leid tat, dass es so gelaufen ist und die sich sagten, das würde wahrscheinlich zur Katastrophe führen. Da hatten sie ja auch vollkommen recht, die DDR ist ja letzten Endes an den ganzen Blödheiten mit zugrunde gekommen. Nicht nur, also es lag schon früher, war das vorprogrammiert, aber sie ist zugrunde gegangen und sie ahnten das wahrscheinlich und wollten nun noch einiges verbessern und retten. Mhm. Nun haben wir aber, wie gesagt, den ersten Band erstmal geliefert und da tauchte dann die Frage auf, der endet ja so merkwürdig. Also eigentlich ist das kein Schluss. Erstmal macht sich der Panthermann selbst einen Pass, um in der Welt herumreisen zu können. Und dann ist das auch, da endet es so ungefähr, man fühlt sich wohler, wenn man gar kein Ich besitzt, sagt da so ein Mitreisender zu ihm. Das ist doch eigentlich moralisch auch kein wertvoller Schluss und überhaupt, naja. Und es wurde aber gemildert, die Bedenken wurden gemildert dadurch, dass da eben stand Ende des ersten Bandes. Da konnte ja nur noch was Erhebendes vielleicht oder anderes kommen. Es war noch nicht abgeschlossen. Und wir hatten eigentlich, ja, und der zweite Band kam dann kurz, wann kam der eigentlich? Der kam nach der Wende, ja, aber er war schon vorbereitet. Und wir hatten da auch einen Lektor, den Lektor Günter Klaus, der jetzt aber im Vorruhestand ist, der eigentlich schon krank war, schon vorher, aber aus Liebe zur Sache noch im Verlag gearbeitet hat. Und das war eigentlich auch immer eine ganz angenehme Zusammenarbeit. Er hatte nicht so diese, manche sind doch, haben doch so eine richtige Schwäche dafür oder immer so einen Streich und Kritisierbegehren. Und er ließ manche Sachen dann einfach so stehen und sagte, ach, lassen wir
also
das.
Also er war
so
kulant als gesagt.
Ja, das muss ich sagen. Der hat das, und da hat sich eben gut, wenn es natürlich nicht ging, wie gesagt, Kugeltranszendentale Vorhaben ging auch da noch nicht. Uns ging es dann immer darum, vor allen Dingen diese Bücher, die nicht gekommen waren, durchzusetzen in der DDR. Und das ging eben immer noch nicht.
Und das war natürlich auch ein Problem, weil der Kontakt zu den Lesern abriss.
Ja,
man hat immer bloß das alte Material und in der x-ten Auflage.
Ja, das hörten wir auch. Aber sie hätten das ja bringen können. Aber so weit war es eben noch nicht. Ja, sie versuchten irgendwie einen Zensor dafür zu erwerben, der dann ein gutes Gutachten schrieb. Aber es ist einfach nicht gelungen bis zur Wende. Aber irgendwie ist es gelungen, zum Beispiel in diesen, da gab es so ein Lexikon, ist doch, haben die doch rausgebracht. Und da wollten sie auch über uns was bringen, aber diese Bücher, die hier nicht erscheinen durften, die sollten nicht erwähnt werden. Und da haben wir gesagt, wenn ihr die nicht erwähnen wollt, dann wollen wir da überhaupt nicht drin stehen. Und da hat dann der Dr. Entner darüber eben geschrieben in dem Lexikon, und sie haben es dann doch gebracht. Und das war sozusagen ein kleiner Anfang schon. Wie ja auch in einem größeren Band zum allerersten Mal Orwell erwähnt werden durfte, in diesem großen, von dem Wuckel, ja. So. Und so hat sich das eben jetzt hingezogen. Ja, und nun durch diese Dreibändigkeit, da lief das irgendwie. Trotzdem fällt eben das Ende des Bandermannes mit dem Ende der DDR zusammen. Ja, soll man dazu sagen?
In gewisser Weise kurios.
Ja, es ist merkwürdig.
Ja, das Ende ähnelt dem der DDR. Er löst sich auf. Ja,
ja, er wird. Das heißt, er wird Opfer seiner Fans. Könnte man jetzt auch sagen, die DDR ist Opfer ihrer Fans geworden? In gewisser Weise ja. Aber hier ist es noch, beim Bandermann ist es. Ja, jeder schleppt sich ein Stück vom Bandermann mit. Und manche haben sich ja auch ein Stück von der Mauer mitgeschleppt, wenn die DDR symbolisieren sollte. Ich meine, wenn man das unterstellen würde. Ja, und damit endet es eben. So, aber wie es zu dem Ende kommt, das haben wir ja trotzdem nicht verraten direkt. Ne? Ich meine, vorher sind ja noch ganze Geschichten.
Ich würde an der Stelle jetzt doch erstmal Fragen vom Publikum, falls welche auftauchen sollten, zum Werk der Autoren. Fehlanzeige, wie es aussieht. Gut, dann zu dem Teil, wo es um das Selbstverständnis der Autoren geht und von dem, was Literatur kann und soll. Das hat man ja schon mehrfach gehabt, jetzt auch auf dieser Veranstaltung. Aber jeder Autor sieht es natürlich anders. Vielleicht holen wir doch noch ein paar Aspekte raus, die bis jetzt nicht erwähnt wurden. Eingangs mal dieses Zitat, wo haben wir es? Ich kann das mal hochhalten, das ist hier eine Sonderausgabe von der Berliner Illustrierten zur deutschen Einheit. Und da wurde auch was geschrieben zur Kultur. Es lässt sich gar nicht übersehen, nur ganz wenige Schriftsteller der DDR, die blieben und ausharrten, haben sich den Hass gesenkt und der Utopie eines nach außen abgeschotteten, von oben nach unten durchorganisierten Militärstaats erfolgreich zu entziehen gewusst. Zu nennen wären etwa das tapfere Ehepaar Johanna und Günter Braun, der famose Günter de Bruyne, die Lyriker Hein Tschechowski und Wolf Kirsten. Die übrigen, wenn sie nicht vorbehaltlos und skrupellos in den Dienst der Partei, wenn sie sich nicht vorbehaltlos und skrupellos in den Dienst der Partei stellten, wurstelten sich irgendwie durch, machten Kompromisse, wo es sich beim besten Willen nicht mehr vermeiden ließ, übten sich in äsopischer Sprache, waren im Übrigen vollauf damit beschäftigt, anständig zu bleiben, niemanden zu verpfeifen und auf niemandes Kosten Karriere zu machen. Ist ziemlich auf den Punkt formuliert. Was würden Sie dazu sagen? Ist das eine Bestandsaufnahme, die man so unterschreiben kann?
Kompromisse, die sind verständlich, möchte ich mal sagen. Dies ist oft, also irgendwie...
Man muss sich, glaube ich, man sollte sich davor hüten, das alles zu generalisieren. Jeder Mensch und jeder ist völlig verschieden und hat auch verschiedene Möglichkeiten, sich einer Sache zu entziehen oder Widerstand zu leisten und so weiter. Auf alle Fälle ist es nicht gut, wenn man da Pauschalurteile fällt und wenn man auch, sagen wir, vom Moralisierenden her herangeht.
Freilich von außen sieht es natürlich alles anders aus,
ja.
Wenn man in der Situation drinsteckt. Dann, bloß das kann man den Leuten im
Nein,
Westen
das ist
Deutschland
richtig.
Schlecht verständlich machen.
Wir hatten mal in der Evangelischen Akademie, in der wir seit 83 etwa regelmäßig arbeiteten, also das ist die Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt gewesen, dessen Leiter Hans-Jochen Schieche jetzt in der Volkskammer und dann jetzt im Bundestag sitzt, also der ist der Mitbegründer des neuen Forums. Da wurden auch die Fragen aufgeworfen des Widerstands gegen die Staatsgewalt und es gab einige, die meinten, man müsste dieses Widerstandes wegen seiner Existenz und möglicherweise auch die Existenz seiner Familie aufs Spiel setzen. Ich selbst widersprach auf das Heftigste dieser Meinung und lehne das ab. Ja. Ich meinte eher, und ich glaube, so ist es auch gekommen, wenn jeder so viel Widerstand leistet, wie er ohne allzu großes Risiko für sich verantworten kann, ja, ohne eben sich als seine Existenz auf dem Spiel zu setzen, dann würde eigentlich ein Staat schon zusammenbrechen. Ja? Denn auch die Gesetze selbst einer Diktatur geben immer irgendwie doch eine ganze Menge Spielraum. Ja? Da gibt es eine ganze Menge Beispiele. Hin und wieder bekam einer mal so eine Karte ins Haus geschickt, er soll zur Klärung eines Sachverhalts zur Volkspolizei kommen. Welcher Sachverhalt das ist und so weiter, das wurde nicht gesagt. Und da wurde eben auch der Ratschlag gegeben, entweder man geht gar nicht hin oder man schreibt ihnen eine Karte, sie möchten, bevor man da hingeht, gefälligst sagen, worum es sich handelt, damit man sich vorbereiten kann. Und das haben auch eine Menge praktiziert und sie haben keine Vorladung wieder erhalten, ja. Weil wahrscheinlich das versucht wurde als Mittel zu sehen, wie weich der Betreffende ist, um ihn dann vielleicht mal für einen anderen Zweck, ja, vielleicht zur Ausspähung seines Nachbarn oder so zu benutzen. Daran musste man ja denken. Ich meine, das sind solche kleinen Dinge, in der der Bürger ohne ein großes Risiko seine Standfestigkeit oder seine Meinung zeigen kann, ja. Aber ein blinder Widerstand, also der der ist zum Beispiel so heraus, der darauf hinausläuft, ja, ins Gefängnis zu kommen, das ist sinnlos.
Märtyrertum.
Ja, das ist lächerlich und sinnlos. Und das ist schon ein Problem, das hatten wir schon in der Jugend, also in 45 bin ich ja auch mit sehr vielen Leuten zusammengekommen, die Widerstand geleistet haben. Und da war auch ein alter Kommunist dabei, der mir gesagt hat, also die Kunst bestand ja nicht darin, ins KZ zu kommen, das konnte man ja sehr schnell, ja. Die Kunst bestand, draußen zu bleiben und was zu machen, ja. Und dazu gehört manchmal auch eine gewisse Anpassung, eine gewisse Schleue, ein gewisses Überlegen, wie verhält man sich richtig, ja, wo ist der größte Nutzen für sich und natürlich damit auch für die Gesellschaft, ja. Das ist ja die Kunst und ich glaube, das ist auch das Großartige gewesen eben dieser Revolution, dass sie eben gewaltlos vor sich ging, dass also das hier nicht...
Aufweichung sozusagen.
Und ich kann auch sagen, ich habe also, ich meine, als wir am 9. Oktober im Magdeburger Dom gingen, da gab es auch, stand auch eine ganze Menge Jugendliche herum und man hatte das Gefühl, die hätten jetzt sehr gern mal einen Volkspolizisten verprügelt, was man durchaus nachvollziehen kann, ja. Aber sie davon abzuhalten, ja, eine solche provokative Handlung zu begehen, das halte ich doch für wesentlich wertvoller und nützlicher und besser und natürlich auch klüger als das andere. Und es ist, wenn man es auf lange Sicht sieht, auch vielleicht tapferer, kann man sogar sagen, ja. Es erfordert Ja, weil es auch intelligenter ist. Ja,
ja, ich würde ganz gerne noch mal fragen, Ihr Stil ist natürlich herausragend in gewisser Weise, vor allen Dingen, wenn man ihn vergleicht mit den Autoren, die bislang hier SF geschrieben haben, wissenschaftliche Fantastik. Wer hat Sie angeregt? Sie danken von E.D.H. Hoffmann schon. Wen lesen Sie heute gerne? Wer hat Sie stilistisch beeinflusst?
Tja.
Kann man das auf den Punkt bringen?
Bisschen schwer, aber in unserer früheren, also na, frühesten nicht, aber also als wir zusammen anfingen, da haben wir eben sehr, haben wir uns vielleicht auch beeinflussen lassen durch den Stil von Anton Tschechow. Auch etwas in dieser, was jetzt die Kürze und Knappheit, die wir am Anfang sehr angestrebt haben, vielleicht hat uns da auch Hemingway beeinflusst. Und ja, vom Stil her ist es eigentlich nicht eine Beeinflussung
durch E.T.A. Hoffmann. Aber das Gefühl für Sprache ist da einfach da und ist bei den meisten SF-Autoren unterrepräsentiert.
Das liegt vielleicht daran, dass wir überhaupt von der allgemeinen Literatur nicht nur hergekommen sind und uns dafür interessiert haben, sondern dass wir eigentlich keinen Unterschied machen zwischen SF und anderer Literatur. Das muss damit zu tun haben. Und manche Autoren kommen eben direkt aus der Wissenschaft, von der wir ja nicht herkommen. Und da wir sind ja nicht irgendwie, haben kein wissenschaftliches oder naturwissenschaftlich schon gar nicht irgendwie ein großes Wissen. Wir wissen da nur so viel, wie wir uns eben autodidaktisch im Laufe der Jahre angeeignet haben oder uns ständig aneignen oder kennenlernen. Und daher kommt es vielleicht, dass das also Experten auf verschiedenen Wissenschaftsgebieten sind, ja, und wir eben mehr auf dem Gebiet der Literatur.
Also praktisch einfach mehr gelesen haben und dieses Feeling damit umschlägt.
Kann auch sein, dass es etwas angeboren ist. Ich glaube jetzt schon mehr, dass es auch angeboren ist. Kann natürlich versacken, solche Anlage. Aber ich stelle das jetzt bei unserer Tochter fest, schon als Kind, und jetzt hat sich das noch vermehrt. Es muss auch, es ist bei ihr angeboren. Man, durch viel Lesen, durch sehr viel Bücher lesen, schon in der Kinderzeit. Und ja, und dann hat man, und dann eben diese Anlage, nehme ich doch auch an. Also ein Gefühl für Sprache, für Worte, Freude daran haben, mit Worten umzugehen oder mit denen auch zu spielen und die umzustellen und so. Also das bemerke ich da ziemlich stark. Und das ist vielleicht übrigens bei vielen Kindern am Anfang so. Bloß es wird dann, es versandet, es wird nicht gepflegt und beachtet.
Ja.
Und dadurch schon eben, dass man nicht viel liest. Man findet jetzt auch unter in technischen Berufen oft eine große Peinlichkeit, wenn es plötzlich darum geht, schriftlich etwas niederzulegen. Weil der belletristisch eben fast gar nicht geschrieben wird. Gelesen wird und ja, und dann eben die elektronische Arbeit, also Bildschirmarbeit oder so, na, das, dabei lernt man nicht, sich persönlich auszudrücken oder einen Stil zu pflegen. Es geht bis in die Rechtschreibung hinein. Also wirklich.
Ja, und es hat auch praktische Folgen. Manche Gebrauchsanweisung ist so kompliziert geschrieben, dass man sie gar nicht versteht.
Ja, das würde ich sagen.
Zweite konkrete Frage. In Ihren Büchern fällt auf, dass Sie diese Technik der indirekten Rede verwenden. Wäre jetzt mal interessant zu wissen, haben Sie da Vorbilder dafür? Und hat das noch andere Gründe, als den Leser zur Aufmerksamkeit zu zwingen?
Also diese, na, etwas in Parenthese setzen, also diese Anführungsstriche unten, Anführungsstriche oben, das schon mal vom Draufgucken finden wir, ich weiß nicht, zerhackt das etwas, das ganze Schriftbild.
Wenn ich kurz einwerfen darf, im Russischen werden ja diese Blockstriche verwandt und da gibt es gar keine wörtliche Rede, aber das würde mir nicht gefallen.
Also nee, so sollte das auch nicht sein. Es hängt auch etwas damit zusammen, ja, es ist einfach, ich glaube, es machen auch westliche Autoren, glaube ich auch.
Ist das eine modernere Sache des 20. Jahrhunderts oder gab es das schon irgendwie
ich denke,
früher mal?
Also mir ist nicht bekannt, ob es das früher schon gab, aber ich meine, damit hängt auch zusammen, dass wir manchmal, ich glaube, das haben Sie uns schon mal geschrieben, mit den, dass wir also manchmal einen einfachen Redefluss schreiben und dass da viele Kommas sind, aber selten ein Punkt. Und das ist eine Methode, ja, um einfach den Fluss nicht zu unterbrechen. Wir könnten natürlich ohne weiteres diese Punkte setzen. Und ich bemühe mich jetzt auch manchmal schon, es zu machen. Aber es war, ich denke, es war auch ein Mittel, um von dem etwas Starren und Steifen wegzukommen. Für uns selber. Naja, und wenn man es so runterliest, irgendwie hoffe ich, dass auch der Leser so den Rhythmus dann mitbekommt.
Ja, also der Rhythmus ist in jedem Fall natürlich da.
Ja?
Das ist eben bloß die Frage vom Schriftbild her, ist es vielleicht manchmal übersichtlicher, wenn die wörtliche Rede da ist.
Also ich weiß auch, dass ich als Kind losgegangen bin, wenn es irgendwo Bücher gab, ich habe die erstmal aufgeschlagen und ist da hoffentlich viel wörtliche Rede, viel Anführungsstriche und er sagte und tat und gut. Das war natürlich schön. Aber ich weiß auch, dass das natürlich so, dass das stimmt. Es ist anregender oder es zieht mehr an oder es ist leichter, überschaubarer, lockerer. Das ist nicht so ein Block von Textern, sondern es ist lockerer. Aber für uns, also wir wollen es nur nicht übertreiben, ja, wir wollen es auch ein bisschen einschränken und wir sind auch daran interessiert, es überschaubar zu machen. Aber so manchmal erscheint es mir dann wie zerhackt, wenn es zu sehr aufgelockert und in Absätze unterteilt ist. Und da denke ich mir, da muss man mal wieder neu ansetzen mit dem Auge, anstatt sich nur mal ein Stück zu konzentrieren und so den Fluss in sich aufzunehmen. Aber gut. Wenn natürlich alle Leser sagen, das ist unmöglich, wir können das nicht, dann...
Nee, es fällt bloß auf, nicht? Ja. Es passiert ja nicht jeden Tag, dass man so ein Buch in der Hand hat.
Nee, das stimmt.
Ja, jetzt könnten wir eigentlich nochmal diesen Komplex da angehen. Was kann, was soll Literatur insgesamt und SF und fantastische Literatur insbesondere? Also, bewusstseinsverändernde Kraft.
Tja.
Oder... Eher doch nicht, eher mehr Unterhaltung. Wie würden Sie das sehen? Ich meine, als Autoren, die was ausdrücken wollen, kann es ja nicht nur Unterhaltung sein. Das wäre zu wenig.
Aber die sollte auch wiederum nicht fehlen. Also es sollte auch nicht zu...
Ja, es ist einfach die Frage, was versteht man unter Unterhaltung? Ja, ich meine, das ist immer ein Ziel. Ich verstehe das Wörtliche, also als unterhalten, sich unterhalten, irgendwie doch mit einem Leser oder mit einem Partner. Ja, nicht in dem Sinne, wie es leider oft jetzt immer mehr, na, es hat es wahrscheinlich früher auch schon so gegeben, wir denken immer, es ist jetzt neu, naja, hat es früher schon lange gegeben, nicht im Sinne von Zeittotschlagen, ja. Es ist ja es macht einen ja selber Spaß, wenn man mit einem Interessanten, wenn man mit Menschen zusammen ist und sich unterhält. Ja. Und das ist vielleicht auch das Einzige, was die Literatur machen kann. Sie kann durch Unterhaltung auch ein kritisches Bewusstsein fördern, aber die Dinge richtig verändern. Also sozusagen, man liest ein Buch und dann, wie sich das früher Walter Ulbricht vorstellt, und dann erhöht man die Norm hinterher. Also dieser Unsinn, das hat er sich wirklich vorgestellt, der ist absurd, ja. Es ist für ein Buch. Natürlich auch, das ist immer ein Risiko, ja, was Sie da so rauslesen, dass man selber erstaunt. Aber das ist aber denn Sache der Leser, ja.
Und vielleicht kann ich noch sagen, das hängt auch noch ein bisschen mit dem Stil, was Sie vorhin fragten, zusammen. Also mir geht es auch, manchmal habe ich so beim Schreiben die Haltung, als ob ich jemand einen Brief schreibe, einen endlosen langen. Und ja, das ist nämlich so, dann, es ist zwar eine imaginäre Gestalt, aber man versucht also jemandem was zu erklären oder zu erzählen. Und das ist ja auch, oder zu berichten, das ist ja auch die ganz, ganz alte Funktion der Literatur überhaupt gewesen, als man noch nicht schrieb, als es also berichtet wird und erzählt wird. Und jetzt wollte ich nur sagen, das, glaube ich, da müssen wir vielleicht alle noch, also die wir schreiben, dran denken, stärker noch. Ich höre es immer wieder jetzt, das Erzählen, es muss erzählt werden. Also trotz Fernsehen und aller Geschichten, die Leute wollen was erzählt bekommen.
Also jetzt, kann das auch implizieren, eine gewisse Rücknahme der künstlerischen sagen wir mal, Ansprüche und Freiheiten der formalen Experimente?
Ich würde sagen, die formalen Experimente sollten weiter bestehen. Ja? Aber jetzt nicht einfach so herunterflach herunterzählen, ohne auch Sprachneuerer zu sein oder wie. Aber es sollte doch erzählt werden. Also, dass etwas. Und hinzu kommt, dass man jetzt, mal ganz abgesehen von der Fantastik oder SF, überhaupt in der Literatur Möglichkeiten hat, wieder zum besseren Erzählen zu kommen. Während der Zeit, als die DDR noch bestand, da war das Schreiben, hatte manchmal das so etwas Statisches, das Feststellen der Zustände, wie sie nun einmal so waren und sich ja kaum vorwärts oder bewegten, so der stagnierenden Zustände. Aber jetzt, nachdem diese ganze Geschichte abgeschlossen ist und wir irgendwie zurückblicken, und das wird ja nun lange sein, da merken wir plötzlich, was es alles gegeben hat, was war und was da uns alles begegnet ist. Und mit diesem Rückblick, da hat man eben auch die Möglichkeit, wieder das Erzählen zu verwenden. Und da hat man eine ganz andere Haltung. Zum Beispiel über, was Sie vorhin erwähnten, was wir diese Geschichte Gefangene, die wir geschrieben haben und in der Zweite Weltkrieg ja eine Rolle spielt, die haben wir ja auch erst 10 Jahre nach diesem Krieg geschrieben. Vorher waren wir damit überhaupt noch nicht fertig und haben uns darüber Gedanken gemacht. Da konnte man
dauert das erzählen. Jetzt auch so lange?
An sich sollte es wohl so sein. Da wird sicher immer noch was kommen, wenn man dann noch lebt. Aber wir konnten es nicht aushalten. Wir haben tatsächlich schon was Neues gemacht. Das ist aber, also es ist jetzt sozusagen kurz vorm ins Reine schreiben. Und
Also die verraten ausnahmsweise mal was von einem neuen Projekt, was sie sonst nicht machen.
Nein, mehr sagen wir aber jetzt nicht. Das ist alles. Gut, dass Sie mich daran erinnern.
Ja, gibt es mal noch Fragen? Insgesamt sind ja Ihre Bücher, handeln ja mehr oder weniger von der Realität, die wir hier hatten in der DDR. Jetzt haben wir ganz anders gelagerte Probleme. Und wir werden zukünftig noch einen dazu bekommen. Besteht da nicht Ihrer Meinung nach die Gefahr, dass die früheren Bücher so ein bisschen ins Hintertreffen gelangen? Ja, Mensch, das Zeug von damals, das will doch gar keiner mehr, das kennen wir doch in- und auswendig. Oder meinen Sie, dass da neue Generationen, die da ranwachsen, gerade dieses kennenlernen wollen, weil sie eben wissen wollen, wie war das damals?
Also, das muss man, glaube ich, abwarten. Also, da müssen wir uns, ich weiß nicht, wie das, ich denke
mal. Ja, das können wir auch noch nicht sagen. Es kann durchaus sein, dass keiner was mehr von uns wissen will.
Nee, von dem
für eine gewisse Zeit von den Büchern, meine ich, ja. Das ist vielleicht nach einigen Jahren wieder Interesse findet. Es gibt aber auch schon einige clevere Geschäftsleute, die sagen, kauft jetzt DDR-Literatur, das wird einmal ganz groß im Preis steigen. Ja. Inwieweit er ihn recht hat, weiß ich auch nicht. Wir wissen das nicht. Wir wissen oft vieles nicht. Und wir glauben es zu wissen, wir müssen einfach die Geduld haben, abzuwarten und zu sehen, was sich entwickelt. Und da können wir einfach, wie man so schön sagt, halt nichts machen.
Ja, weil du gerade das Wort entwickeln sagst, erinnere ich mich, aber das ist schon ewig her, das war 1976, wo dieser ganze Ärger wegen der Biermann-Affäre war. Und da hatten wir mit einem bei uns führenden Parteimenschen ziemlich viele Auseinandersetzungen und Versammlungen fanden statt wegen der Biermann-Sache. Und da haben wir dann zum Schluss, sollten wir uns dann noch äußern, da haben wir dann ihm geschrieben, warten wir die Entwicklung ab. Seine Antwort lautete: Wie die Entwicklung verläuft, das bestimmen nicht Brauns, sondern wir. Ja, ich meine bloß, wie nun, das, wir haben es ja auch nicht bestimmt. Ich meine, wir haben ja gesagt, warten wir es ab. Aber die Partei hat auch nicht die Entwicklung. Naja, vielleicht doch ein bisschen durch ihr schlechtes Verhalten bestimmt. Aber das war ja nicht, so haben sie das ja nicht so gesehen. Nein.
Also ein Eigentor geschossen.
Ja.
Ja. Jetzt könnten wir nochmal übergehen zu dem zu der ganz allgemeinen Fragestellung. Wie sieht Ihre Prognose aus? Hat die Menschheit als Ganzes eine Überlebenschance? Denn es gibt ja echt, die Probleme liegen ja in der Luft, die sind ja greifbar. Ökologische Katastrophe mit Treibhauseffekt und Klimaverschiebung und so weiter und so fort.
Ja.
Vielleicht könnte da mal ganz kurz was drauf sagen.
Ja, also, es ist schwer zu sagen.
Sind Sie da eher pessimistisch oder optimistisch, dass wir das in den nächsten 10, 15 Jahren eine Reihe kriegen?
Ja, also...
Mein Auto sieht ja manchmal mehr als der Durchschnittsbürger.
Ja,
das ist ja eigentlich sein Beruf.
Also im Moment ist irgendwie, obwohl doch viele Schwierigkeiten auf uns alle zukommen und auch auf die Autoren jetzt mal, auch existenzielle Fragen, ich kann einfach nicht, ich bin, also irgendwie schaffe ich nicht, pessimistisch zu sein im Moment. Ich weiß es nicht, vielleicht kommt es noch, aber im Moment kann ich wirklich nicht sagen, ich glaube, wenn dieses ganze unnötige Kraftverschleuderung, die stattgefunden hat, durch den Kampf der Systeme, der doch eigentlich, wenn man jetzt zurückblickt, der reine Unsinn und Wahnsinn war, und diese ganzen Rüstungssachen. Ich habe jedenfalls, ich könnte mir denken, wenn man sich jetzt wirklich vernünftig auf die echten Probleme konzentriert, ja, dass es vielleicht nicht zu der großen Katastrophe kommt. Aber ich weiß es nicht, was sagst du?
Ja, das würde ich auch sagen.
Wir haben immer, wenn der eine so sagt...
Der Ost-West-Konflikt hat die entscheidenden Probleme etwas verlagert. Die Probleme, die ökologische Probleme, das ist viel wichtiger halt als alles andere, das Problem der dritten Welt, ja, kann jetzt dadurch, dass dieser Ost-West-Konflikt langsam wegfällt und abstirbt, können diese wirklichen Probleme jetzt in den Vordergrund rücken und vor allen Dingen, dadurch, dass jetzt die Rüstung vermindert wird, wird auch das Geld frei, ein Teil des Geldes frei, um solche Probleme zu lösen. Voraussetzung ist allerdings, dass man sie jetzt nicht vergisst, sondern dass man jetzt, nachdem man nun dieses unsinnigen Konfliktes Herr geworden ist, sich jetzt auf diese Hauptsachen beschränkt. Ja. Da sind eine ganze Menge Fragen stehen da, ja, doch. Und sagen wir mal, ist die Chancen, die Sachen noch hier zu lösen auf der Welt, die sind, glaube ich, gegeben. Ja. Aber es ist natürlich nicht mehr viel Zeit. Ja. Es muss jetzt angepackt werden.
Es gibt den Spruch, es ist nicht mehr 5 vor 12, sondern schon 20 nach 12.
Ja, dann können wir ja...
Dann hat es keinen Zweck mehr, was zu machen, ja.
Aber ob das nun... Ja, ich meine, schön, Bedenken.
Wir sind hier in Europa ja von diesen großen Problemen etwas abseits. Uns geht es ja relativ gut. Ja, also.
Gut, wir sind ein bisschen im Zeitdruck, aber eine Frage wollte ich zum Schluss noch stellen. Wie sieht das konkret aus, wenn Sie zusammen ein Buch schreiben? Teamwork, wie funktioniert das? Normalerweise stellt man sich ja so vor, ein Autor braucht möglichst viel Ruhe und Konzentration, um so ein Werk zu vollenden, und dann muss er es eben sehr oft ändern und eigentlich mehr oder weniger reflektiert er aus sich selbst heraus. Und wie geht das jetzt, wenn zwei zusammenarbeiten?
Bei uns ist das so, wie Sie sagen, bloß wir arbeiten auch nicht so zusammen, dass wir an einem Tisch sitzen oder so. Jeder hat seinen Arbeitsplatz, wenn es auch bei uns zu Hause sehr beengt ist, aber jeder hat sein Eckchen in einem besonderen Raum. Und nehmen wir mal als Beispiel diese Erzählungen. Erstmal als erstes Beispiel, die werden von jedem eigenständig gemacht. Sozusagen, ohne dass der andere davon vorher etwas weiß, liegt plötzlich auf seinem Tisch eine Erzählung vom anderen oder sowas, ein Manuskript. Und dann kann er sich das angucken und kann dann auch gleich, weil er ja unvoreingenommen ist, etwas dazu sagen, seinen Eindruck und Hilfestellung, wenn nötig, leisten, vielleicht Anmerkungen machen, oder er sagt, also ich weiß nicht, das ist, die Idee ist gut, aber ich schreibe es jetzt mal, so wie ich mir das denke, ich mache mal den Vorschlag, das kann passieren, aber bei Geschichten passiert das kaum.
Könnte man sagen, der eine ist der Redakteur des anderen?
Ja, wechselseitig.
Der Kritiker, würde ich
Kritiker.
Sagen.
Kritiker. Redakteur ist jetzt bei... Aber dann bei den Büchern hier, da machen wir so bei Romanen und so weiter, bei längeren Texten, da machen wir sowieso mehrere Fassungen. Und zwischendurch findet auch mal ein Gespräch statt. Oder bevor wir an das Buch gehen, ja, wir sprechen nämlich noch nicht so viel drüber. Und bevor wir ans Buch direkt gehen, da werden sehr viele Vorschläge gemacht. Also zum Panthermann, ich finde immer noch irgendwo so Papierhaufen, so, das waren die Urvorschläge, ja, und also es wird vielleicht, und es ist unheimlich, und dann bleibt nachher gar nicht so viel übrig. Aber die müssen erstmal auf den Tisch von beiden Seiten, und nach und nach kristallisiert sich dann sowas heraus. Und eins ist noch ganz rationell, manchmal aus solchen Überbleibseln oder nicht verwendeten Ideen, da entsteht ja manchmal noch ein neues Buch. Ein Beispiel kann ich nennen, die Geschichte hier, Convivaludibundus. Da hatten wir auch noch Sprachprobleme drin. Da sind ganz winzig, wie die Ludibundus sprechen, ja, aber sonst nichts ist drin geblieben. Aber die Idee so mit der Sprache, die haben wir rausnehmen müssen, weil es einfach nicht reinpasste und diese Vorschläge. Und daraus ist nachher später das kugeltranszendentale Vorhaben entstanden, also aus der Idee, ja, und aus den kleinen, also es steht nichts von den vorbereiteten Sachen in diesem kugeltranszendentalen Vorhaben drin, aber wir haben gesagt, das nehmen wir nochmal auf, das Thema, und dann größer. Und so passiert das.
Tja, gibt es noch irgendwie eine Frage, die man kurz und knapp beantworten kann? Bitte, Micha. Immer noch das Neue Berlin.
Das Neue Berlin. Ja, und ich habe jetzt, wie gesagt, gehört, man kann in der Buchhandlung nachfragen, vielleicht bestellen sie es einem auch. Also man muss die, ja. Bitte?